Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die Massenproteste in Algerien hören nicht auf, auch nicht nach der Wahl. Wir schildern die Gründe gleich zu Beginn der Sendung. Wir beschäftigen uns ausführlich mit Taiwans Verhältnis zu China kurz vor der Parlamentswahl in dem Inselstaat. Und wir blicken nach Indien jetzt, da das neue Staatsbürgerschaftsrecht verabschiedet wurde. Zum Schluss schildern wir noch die Situation der Flüchtlinge im Kongo. Fünf Kandidaten waren zugelassen zur Präsidentschaftswahl in Algerien. Allen werfen die Demonstranten vor, der alten Führungsriege um den Langzeitpräsidenten Bouteflika anzugehören. 24 Millionen algerische Wähler waren am Donnerstag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Doch der Urnengang wurde von der Protestbewegung boykottiert. Die Wahlbeteiligung war mit knapp 40%, dementsprechend niedrig. Und die Massenproteste dauern an, Dunja Sardaki berichtet.
Wie angekündigt marschieren sie wieder in Massen auf den Straßen, schwenken Fahnen, Plakate und schreien dem Regime entgegen, dass es sich verziehen soll. Nach dem Freitagsgebet füllten sich die Straßen wieder massenhaft mit Menschen. Daran hat auch die Wahl am Donnerstag nichts geändert, sagt der 24-jährige Osama aus Algier. Diese Gang hat uns fünf Wölfe und ihren eigenen Präsidenten aufgedrängt. Und das ganze Volk lehnt ihn ab. Wir bleiben auf den Straßen, werden weiter friedlich demonstrieren und kämpfen bis zum Sturz dieses korrupten Regimes. Wir hoffen auf einen sofortigen Sieg für dieses Land. Szenen vom Wahltag. Vor allem in der Kabylei im Osten des Landes kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Wahllokale wurden mit Backsteinen und Zement verschlossen, Wahlunterlagen in Brand gesetzt. Laut Medienberichten griffen die Sicherheitskräfte hart durch. Vertreter der sogenannten Hirak-Protestbewegung beklagten hunderte verhaftete und verletzte Menschen. Die Wahlbehörde verkündete am Freitagmittag, Algeriens neuer Präsident heißt Abdelmadjid Tebboune. Rund 58% der Stimmen soll er erhalten haben. Tebboune war in der Vergangenheit mehrfach Minister und im Jahr 2017 Ministerpräsident unter dem ehemaligen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika. Er ist bei den vielen Demonstranten genauso verhasst wie seine vier Kontrahenten bei der Präsidentschaftswahl. Sie alle gelten als Vertraute des ehemaligen Machthabers Bouteflika, den die Protestbewegung im Frühjahr nach 20 Jahren zum Rücktritt gezwungen hatte. Die Demonstranten halten die Wahlen für unrechtmäßig und manipuliert, sagt Politologe Kader Abdelrahim. Wir brauchen uns keine Illusionen machen, dass wir jetzt eine Demokratie oder einen Rechtsstaat haben werden. Ohne Zweifel wird das viel Zeit brauchen. Aber ich denke, das Regime wird jetzt erst einmal weitere Großbrände verhindern wollen. Ich glaube nicht daran, dass es in Gewalt umschlagen wird. Zumindest nicht im militärischen Sinne. Damit spielt der Politologe auf den mächtigen Armeechef Ahmed Gaid Salah an, der zurzeit als inoffizieller Machthaber des Landes gilt. Viele Bürger befürchten ein Eingreifen des Militärs. Der Druck auf das Regime wächst, auch wirtschaftlich. Algerien konnte bislang seine Staatskassen fast ausschließlich dank seiner Öl- und Gasvorkommen füllen. Das Problem: Der Ölpreis ist seit 2014 deutlich gesunken. Die algerische Regierung hat in den vergangenen 5 Jahren versucht, gegenzusteuern. So fördert sie beispielsweise die Autoindustrie und ließ hier sogar internationale Kooperationen zu. Der VW-Konzern konnte so 2017 ein Montagewerk eröffnen. Volkswagen verkündete nun aber, die Produktion werde vorerst ausgesetzt aufgrund der politischen Krise. Die Luft für das Regime wird dünner. Das beobachtet auch Politologe Kader Abdelrahim. Es gibt überhaupt keine Legitimität. Und wenn wir das bedenken, der neue Präsident wird intern und extern abgelehnt. Das wird die Position Algeriens international schwächen, weil sie sich auf internationalen Konferenzen ja auch präsentieren müssen. Seit einigen Monaten schon werden Geschäftsleute und Spitzenpolitiker mit Verbindungen zum Bouteflika-Clan angeklagt. Erst in dieser Woche wurden einige unter anderem wegen Korruption zu Haftstrafen verurteilt. Vor einem Jahr noch undenkbar. Algeriens Protestbewegung sieht die Verurteilten aber lediglich als Bauernopfer an. Sie wollen weitermachen, bis das ganze Regime fällt.
Aus Algerien berichtete Dunja Sudaki. Auch der Wahlkampf in Taiwan wird von der Frage dominiert, wie sich der Inselstaat gegenüber Festlandchina positionieren soll. Seit 1949 ist Taiwan unabhängig, offiziell beansprucht aber Peking die politische Führung der Insel. Und Anfang des Jahres drohte die chinesische Regierung mit militärischen Konsequenzen, wenn Taiwan die offizielle Unabhängigkeit anstrebt. Auch mit Blick auf Hongkong ist die Sorge vor chinesischen Übergriffen gewachsen. Doch wie man sich in Taiwan wappnen soll, darüber scheiden sich die Generationen und Geister. Denn auch wenn sich Taiwan zu einem demokratischen Staat mit einer starken Zivilgesellschaft entwickelt und sich damit politisch immer weiter von China entfernt hat, so sind die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Taipeh und Peking immer enger geworden. Und der Wohlstand des Inselstaates korreliert direkt mit den Handelsbeziehungen der Volksrepublik. Was das für die Wahlen am 11. Januar bedeutet, hat Josephine Schulz recherchiert.
This is one of the major protest site for activists.
Wei Yang zeigt auf ein hohes Tor hinter ihm. Durch die Gitterstäbe ist das taiwanische Parlamentsgebäude zu sehen. 2014 war er Student und einer von den rund 400 Demonstranten, die dieses Tor überwanden und das Parlament über 3 Wochen besetzt hielten. Auslöser für die Studentenproteste der Sonnenblumenbewegung war ein Handelsabkommen der taiwanischen Regierung mit Festlandchina. Die jungen Menschen befürchteten damals, dass China noch mehr Einfluss auf Taiwan bekommen würde.
Nach der Besetzung gab es dieses Gefühl, dass wir wirklich etwas verändern können. Zum ersten Mal waren auf einmal so viele junge Menschen auf der Straße. Und das hat der damaligen Kuomintang-Administration wirklich zugesetzt. Davor hatten wir immer das Gefühl, diese Partei ist unangreifbar.
Heute ist der Zaun neben dem Parlamentsgebäude mit Transparenten behangen. Hunderte bunter Zettel mit Solidaritätsbekundungen für die Protestierenden in Hongkong kleben daran.
Look what happened in Hong Kong. I mean, they cannot elect their own.
Schaut euch an, was in Hongkong passiert. Dort können die Menschen ihre Regierung nicht frei wählen. Und wenn sie das fordern, dann werden sie unterdrückt. Wir können unsere Regierung wählen. Und selbst wenn wir vieles nicht gut finden, was die Regierung macht, immerhin können wir Druck machen und sagen, ändert eure Politik, sonst protestieren wir oder wählen euch nicht mehr.
Auch die junge Aktivistin Michelle Wu organisiert Solidaritätskampagnen für Hongkong. Demonstrationen, aber auch das Material, wie zum Beispiel Schutzhelme, in Taiwan gesammelt und nach Hongkong gebracht werden.
Wenn wir als Taiwaner die Protestierenden in Hongkong unterstützen, dann tun wir das auch für uns. Es gibt den Spruch, das heutige Hongkong ist das zukünftige Taiwan. Aber eigentlich könnte man auch sagen, das heutige Hongkong ist das heutige Taiwan. Weil Taiwan schon jetzt massiven Angriffen von China ausgesetzt ist, vor allem über das Internet und die Medien.
Die China-Frage ist das entscheidende Thema im Wahlkampf und spaltet das Land. Die oppositionelle Kuomintang-Partei, kurz KMT, will eine engere Bindung mit dem kommunistischen Nachbarn und beschwört die gemeinsame chinesische Identität. Die regierende Demokratische Fortschrittspartei DPP mit Präsidentin Tsai Ing-wen warnt vor China und will größtmögliche Distanz. Im ältesten Café Taiwans sitzt Chen Sui-lien und trinkt Tee mit Milch. Sie ist Geschichtsprofessorin an der Nationaluniversität Taiwans.
Wir haben lange unter einem autoritären System gelebt. Da wurden die Menschen auf die damalige Ideologie eingeschworen. Deshalb halten viele aus der Generation der heutigen 50- bis 60-Jährigen der ehemaligen Staatspartei, der Kuomintang, die Treue. Die Jüngeren wollen Demokratie und eine liberale Gesellschaft. Sie finden die KMT schlecht. Das führt dazu, dass unsere Gesellschaft gespalten ist.
Die Kuomintang, die jetzt an demokratischen Wahlen teilnimmt, hat die Insel Jahrzehnte als autoritäres Einparteiensystem geführt. Nach dem verlorenen chinesischen Bürgerkrieg gegen Maos Kommunisten zog sich die KMT unter ihrem Anführer Chiang Kai-shek 1949 auf die Insel Taiwan zurück und führte hier die Republik China fort. Viele ihrer Anhänger sehen die Republik China, wie Taiwan immer noch offiziell heißt, weiterhin als das eigentliche China an. Die Volksrepublik China wiederum betrachtet Taiwan als Teil ihres Territoriums und will die Wiedervereinigung. Notfalls, so hat Präsident Xi Jinping klargemacht, auch mit militärischer Gewalt. In den letzten Jahren hat China den Druck auf Taiwan erhöht. In der Taiwanstraße wurden mehrere Militärmanöver abgehalten und Individualreisen von Festlandchinesen nach Taiwan verboten. Alicia Yumin Wang sitzt für die KMT im Parlament. Sie plädiert für Deeskalation.
Wir hoffen, dass wir über eine friedliche Zusammenarbeit mit Festlandchina mehr Freiheit auf der internationalen Bühne bekommen. Durch den harten Kurs der aktuellen Regierung haben wir in den letzten 3 Jahren 7 diplomatische Verbündete verloren.
Taiwan wird momentan nur noch von 15 Kleinststaaten anerkannt und ist international isoliert. Denn die meisten Länder, wie auch Deutschland, haben sich der Ein-China-Politik der Volksrepublik gebeugt.
Die Demonstrationen in Hongkong haben sehr große Unruhe in Taiwan verursacht. Die regierende Demokratische Fortschrittspartei versucht, mit der Parole heute Hongkong, morgen Taiwan, Angst zu schüren. Aber wir sind ein selbstständiger Staat. Wir haben unser Territorium und unsere Regierung. Wir versuchen den jungen Leuten zu erklären, dass Taiwan nicht Hongkong ist. Außerdem hat die KMT ja sehr lange regiert und niemals hat China Taiwan angegriffen.
350 Kilometer, aber nur rund 1,5 Stunden mit dem Schnellzug von Taipeh entfernt, liegt die Hafenstadt Kaohsiung. Hier herrschen tropische Temperaturen und auch politisch unterscheidet sich das Klima von der Hauptstadt. Im letzten Jahr wurde der Politneuling Han Kuo-yu zum Bürgermeister gewählt. Nun tritt er als Präsidentschaftskandidat der Kuomintang gegen die Amtsinhaberin Tsai Ing-wen an. Ein Populist, wie seine Kritiker sagen, der mit abwertenden Äußerungen über Frauen, Homosexuelle und Indigene Stimmung macht. Auch machen Anschuldigungen die Runde, Hans Wahlkampf sei von China finanziert. In Kaohsiung hat der Bürgermeister trotzdem viele Fans.
Es ist jemand, der wirklich nah an den Menschen dran ist. Jeder, der ihn trifft, merkt das. Selbst junge Leute, die immer die ganzen schlechten Nachrichten über ihn lesen, mögen ihn, sobald sie ihn einmal getroffen haben. Ich unterstütze den Bürgermeister, denn er sagt, wir müssen mit der ganzen Welt zusammenarbeiten. Mit China genauso wie mit allen anderen Ländern.
José Lee macht Hafenführungen und hat ein kleines Exportgeschäft für Fahrradteile. Für ihn zählt vor allem das Versprechen der Kuomintang, dass durch bessere Beziehungen mit China die Wirtschaft neuen Aufschwung erleben würde. Denn trotz aller politischen Spannungen, ökonomisch ist Taiwan von China abhängig. 40% der Exporte gehen in die Volksrepublik und viele der international führenden taiwanischen Hightech-Firmen produzieren auf dem Festland. José Lee erinnert daran, dass Taiwan zu den 4 asiatischen Tigerstaaten gehört, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in kürzester Zeit ein rasantes Wachstum vom Entwicklungs- zum Industrieland erlebten.
Die KMT hat viel Gutes getan in der Vergangenheit. Weißt du, es gibt 4 Drachen in Asien. Wir waren die Nummer 1. Heute wird ständig gesagt, diese Zeit unter der KMT war eine Diktatur. Aber sie haben uns Wohlstand gebracht.
In den aktuellen Umfragen liegt der Bürgermeister aus Kaohsiung hinter der Amtsinhaberin Tsai Ing-wen. In der Regierung macht man sich trotzdem große Sorgen. Chiu Chiang-chiu, Vizeminister für Festland-China-Angelegenheiten, sagt:
Chinas Einmischung in unsere Wahlen hat längst begonnen. China lanciert Desinformationskampagnen und versucht, Chaos in unserer Gesellschaft zu stiften. Außerdem nutzen sie alle Ressourcen, um pro-chinesische Kandidaten zu unterstützen.
Pro Monat, so heißt es von den Behörden, gäbe es rund 30 Millionen Cyberattacken gegen Taiwan. Außerdem haben Vertreter der Volksrepublik sich in großem Umfang in taiwanische Medien eingekauft. Und Fact-Checking-Organisationen berichten, dass man gegen die Masse an von China lancierten Fake News in den sozialen Medien kaum ankäme.
Bis zu den Wahlen ist es nicht mehr lang hin und wir glauben, dass China noch so einiges in petto hat. Der Faktor China ist das größte Risiko bei den Wahlen. Wir rufen Peking auf, die Wahlfreiheit unserer Bürger zu respektieren Und wir hoffen, dass auch die internationale Gemeinschaft nicht wegschaut und Chinas Handeln verurteilt.
Das Verhältnis zu China spaltet die Gesellschaft in Taiwan. Josephine Schulz berichtete für uns. Das Oberhaus des indischen Parlaments hat am Mittwoch das umstrittene Staatsbürgerschaftsgesetz verabschiedet. Nun wird die Einbürgerung von Flüchtlingen aus den Nachbarstaaten wie Bangladesch oder Pakistan erleichtert. Es sei denn, die Flüchtlinge sind Muslime. Die sind nach Ansicht der hindu-nationalistischen Regierungspartei in den muslimischen Ländern nicht aus religiösen Gründen verfolgt. Seit Tagen wird Indien von schweren Protesten erschüttert. Viele Demonstranten lehnen das Gesetz ab, weil nun die Staatsbürgerschaft nach Religionszugehörigkeit vergeben wird, was den säkulären Grundwerten Indiens widerspricht. Bernd Muschborowska mit Details.
Seit der Änderung des indischen Staatsbürgerschaftsrechts gibt es im ganzen Land gewaltsame Proteste. Besonders betroffen ist der Bundesstaat Assam im Nordosten Indiens. Wegen der Ausschreitungen hat die Regierung in Delhi tausende zusätzliche Sicherheitskräfte und paramilitärische Einheiten in die Region entsandt. In der Provinzhauptstadt Guwahati gab es bereits Tote und Verletzte. Die Demonstranten errichteten brennende Straßenblockaden und griffen mehrere Bahnhöfe und ein Busdepot an. Zahlreiche Fahrzeuge wurden in Brand gesetzt, wie in einem Video der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen war. Ausländische Journalisten bekommen schon seit längerem keine Reisegenehmigung mehr für Assam. Polizeichef Bhaskar Jyoti Mahanto rief zur Ruhe auf. Ich appelliere an die Einwohner von Assam, ihre Kinder und Jugendlichen zurückzuhalten. Viele Lumpen haben sich den Protesten angeschlossen. Sie werfen Steine und greifen die Polizei an. Das kann sehr leicht außer Kontrolle geraten. Trotz der Proteste hat Indiens Präsident Ram Nath Kovind das umstrittene Gesetz mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Es ermöglicht Hunderttausenden nicht-muslimischen Flüchtlingen aus Bangladesch, Pakistan und Afghanistan, die indische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Muslime sind davon ausgenommen, weil sie, so die Argumentation der Regierung, in den islamischen Ländern nicht aus religiösen Gründen verfolgt werden. Die Proteste im Nordosten Indiens richten sich allerdings nicht gegen die Diskriminierung von Muslimen, sondern gegen die erleichterte Einbürgerung von hinduistischen Einwanderern aus Bangladesch. Die Einwohner von Assam befürchten, dass dadurch die Bevölkerungsstruktur in ihrer Region verändert werden könnte. Das ist unser Land. Wir werden durch das Gesetz zu einer Minderheit in unserem eigenen Land. Die einheimische Bevölkerung in Assam macht jetzt schon nur noch 31% aus. Bald gehört hier alles den Einwanderern. An der islamischen Jamia Millia-Universität in Delhi ging die Polizei mit Schlagstöcken und Tränengas gegen protestierende Studenten vor. Die Muslime fühlen sich durch das neue Gesetz benachteiligt. Selbst die Vereinten Nationen übten Kritik. Indien verletze mit dem neuen Gesetz internationale Konventionen zum Schutz der Menschenrechte, so UN-Sprecher Jeremy Lawrence bei einer Pressekonferenz in Genf.
We are concerned that India's new Citizenship Amendment Act 2019 is fundamentally discriminatory.
Wir sind besorgt, dass das neue indische Staatsbürgerschaftsgesetz eine grundlegende Diskriminierung bedeutet. Es gewährt verfolgten Minderheiten die Staatsbürgerschaft, aber ganz dezidiert nur Hindus, Sikhs, Buddhisten, Jains, Parsis und Christen. Muslime sind davon ausgenommen. Dies sei ein Verstoß gegen die säkulare Verfassung Indiens, klagte eine Demonstrantin in Kolkata, der Hauptstadt von Westbengalen.
Wir protestieren gegen das Gesetz, weil es das Volk im Namen der Religion spaltet. Das wollen wir nicht. Indien ist ein säkularer Staat und das soll so bleiben. Premierminister Narendra Modi rief die Bevölkerung zur Ruhe auf. Niemandem werde durch das Gesetz etwas weggenommen, schrieb der Regierungschef auf Twitter. Stattdessen werde das Gesetz das Leid vieler Menschen lindern, die jahrelang von religiöser Verfolgung betroffen gewesen seien, so Modi. Wegen der Proteste wurde der für dieses Wochenende geplante Staatsbesuch von Japans Premierminister Abe abgesagt. Modi hatte seinen Gast ausgerechnet nach Assam eingeladen.
Von den Protesten in Indien berichtete Bernd Muschborowska. Allein im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo gibt es rund 130 verschiedene Rebellengruppen. Unter ihnen sind auch Islamisten, die gegeneinander und gegen die Armee kämpfen. Weder die Blauhelmsoldaten noch der Regierungswechsel haben die blutigen Verteilungskämpfe um die vielen Bodenschätze bisher eindämmen können. In der Provinz Ituri im Nordosten des Kongo ist die Lage im Moment besonders dramatisch. Hunderttausende fliehen vor bewaffneten Gruppen, die plündern, vergewaltigen und morden. Susanne Babila berichtet.
Im Dorf Shari, nur wenige Kilometer von der Provinzhauptstadt Bunia entfernt, sind in wenigen Wochen 20.000 Menschen angekommen. Sie suchen Schutz in Notunterkünften, wie in einer Kirche am Rande des Dorfes. Über 300 Geflüchtete sind hier untergebracht, vor allem Frauen und Kinder. An einem Stützbalken lehnt Martha. Sie ist 27 Jahre alt und hochschwanger. Mit ihren beiden Kindern musste sie aus ihrem Dorf fliehen.
Sie sind auf die Dörfer zugerannt, mit Macheten und Waffen in der Hand. Über ihre Köpfe hatten sie Sturmhauben gezogen. Dann haben sie begonnen, die Hütten anzuzünden und haben den Menschen die Köpfe abgeschlagen. Ich habe meine Kinder gepackt und bin um mein Leben gerannt.
Martha hat alles verloren, was sie besitzt. Sie konnte nur ihre Töchter Imbise und Jeni retten. Die 3- und 7-jährigen Kinder sind krank. Sie husten und haben einen Ausschlag. In der Kirche riecht es nach Urin, Erbrochenem und Angstschweiß. Nach 5 Tagen gab es bereits 10 Tote. Martha trägt Imbise auf dem Rücken in einem Tragetuch. Die 7-jährige Jeni liegt auf dem Boden und starrt zur Decke. Martha zeigt uns den Schlafplatz für sich und ihre 2 Kinder. Es gibt keine Decken, nur ein alter Reissack aus Plastik dient als Unterlage. Die Provinz Ituri ist reich an Erdöl und mineralischen Rohstoffen. Stammeskonflikte werden für wirtschaftliche Interessen missbraucht. In Ituri sind hunderttausende Menschen auf der Flucht vor den Angriffen. Wer dahinter stecke, sei unklar, so Kongo-Experte Christoph Vogel.
Also es sind eher anonyme Überfälle auf Dörfer und Massaker und es ist eigentlich nach wie vor relativ unklar, wer genau diese Gewalt ausübt. Es gibt einige Hinweise, dass gewisse Milizen beteiligt sind, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist es generell sehr schwierig herauszufinden, wer diese Gewalt anfeuert, welche politischen, sozialen, ökonomischen Motive oder eine Mischung von allem da eine Ursache darstellt.
Rund 130 Milizen sollen im gesamten Nordosten des Kongo ihr Unwesen treiben. Doch die Dunkelziffer sei weitaus höher, so Kongo-Experte Christoph Vogel. Milizen finanzieren ihren Krieg über illegale Steuern durch Straßensperren, Schutzgelder und über die illegale Ausbeutung von Rohstoffen. Nach über 20 Jahren Krieg kennen die meisten Kongolesen von Kindesbeinen an nichts anderes als Flucht, Vertreibung und Gewalt. auch Mata.
Ich habe meine Eltern in einem der ersten Kriege verloren. Ich war sehr jung, als mein Vater und meine Mutter getötet wurden. Vor ein paar Jahren habe ich zwei meiner Kinder auch im Krieg verloren. Jetzt bin ich geflohen und weiß nicht, wo mein Mann ist. Ich bin ganz allein mit meinen Kindern in Shari. Ganz allein.
Der ehemalige Staatschef Joseph Kabila und viele seiner Abgeordneten regierten 18 Jahre lang und plünderten das Land. Seit Anfang 2019 ist Félix Tshisekedi sein Nachfolger. Kabila wurde stattdessen zum Senator auf Lebenszeit gewählt und bleibt so vor jeder Strafverfolgung geschützt. Allein in der Provinzhauptstadt Bunia haben sich zwei riesige Flüchtlingsstädte etabliert. Knapp 30.000 Menschen leben hier und jeden Tag werden es mehr. Hilfsorganisationen kommen mit der Versorgung der Flüchtlinge nicht nach. Viele haben sich provisorisch eingerichtet. An eine Rückkehr ist nicht zu denken, sagt diese Frau.
Das sind keine Konflikte. Das ist ein brutaler Krieg. Und wir wissen nicht, wann das aufhört. Die Angriffe kommen von unseren Nachbarn, den Lendu. Ob Fremde unter ihnen sind, das wissen wir nicht so genau. Als wir angegriffen wurden, mussten wir fliehen. Aber was wir erlebten, das waren Massaker.
In den letzten 10 Monaten ist der neue Regierungschef Tshisekedi durch die Welt gereist und hat versucht, für seinen Reformkurs zu werben. Er hat beteuert, die Korruption bekämpfen zu wollen, um das Geschäftsklima zu verbessern, und hat sich im Kampf gegen die rivalisierenden Milizen im Nordosten seiner Heimat Militärhilfe aus Frankreich geholt. Details wurden allerdings nicht bekannt. So oder so eine Herkulesaufgabe, sagt Kongo-Experte Christoph Vogel.
Angesichts der Komplexität dieser verschiedenen verschachtelten Konflikte von lokalen bis zu regionalen Ebenen wird das sicherlich eine ganz große Herausforderung, sowohl für ihn als auch die neue Regierung insgesamt, und wird letzten Endes davon abhängen, ob er und andere zentrale Akteure es schaffen, auch die ganzen verschiedenen Konfliktakteure, größere und kleinere, in eine Art Friedensplan einzubinden.
Die Konfliktakteure sind nicht nur Kongolesen. Sie kommen auch aus den Nachbarstaaten, vor allem aus Ruanda und Uganda. Eine UN-Mission soll helfen, die zivile Bevölkerung zu schützen. Doch erst vor kurzem demonstrierten hunderte Studenten gegen die UN-Friedenstruppe MONUSCO. Sie warfen den Blauhelmen vor, nichts gegen das Töten zu tun, selbst wenn ihre Lager nicht weit von den Dörfern, die überfallen werden, entfernt seien. Kongo-Experte Christoph Vogel weist darauf hin, dass die UN-Mission im Kongo nur über rund 20.000 militärische und zivile Einsatzkräfte verfügt.
Wenn jetzt zum Beispiel die Mission scheitert, daran ein spezielles Dorf zu beschützen, oder wenn es Attacken gibt in unmittelbarer Nähe von UN-Stützpunkten, dann müsste eigentlich, wenn man dieses Mandat politisch ernst nimmt, müsste es eigentlich seitens des Sicherheitsrates auch Konsequenzen geben, dass man zum Beispiel die Truppen austauscht, dass man klarere Befehle gibt, dass so etwas nicht mehr passieren kann. Und vieles davon passiert nicht.
Die Situation der Flüchtlinge im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo schilderte Susanne Babila. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende.